Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zu meiner 21. Folge Ninas Magie. Und heute geht es um die Hasel. Magie, Märchen, Heilkunde und Mythologie. Corylus Avellana, jetzt blüht sie wieder. Die Frühlingsbotin, die Haselnuss, Corylus Hasel Avellana, benannt nach der Stadt Avella, das ist in Kampanien in Italien, das liegt so ungefähr bei Neapel, und schon in der Antike galt die Stadt, damals hieß sie noch Avella, als eine Hochburg der Haselnussverarbeitung und Haselnussanbau, also berühmt für die Haselnuss und deswegen auch genannt Corylus Avellana, die gewöhnliche Hasel. Und ich möchte euch noch dazu setzen, alles, was ich heute sage über diese Heilpflanze, bitte, es ist kein Heilversprechen. Ich bin keine Ärztin oder Heilpraktikerin und gebe keine Heilversprechen. Nimm die Infos als Inspiration und als Impuls. Die Infos ersetzen nicht den Arzt, die Ärztin oder auch Medikamente. Danke dafür. Und bevor wir jetzt auch gleich in diese Folge 21 reinstarten, erst einmal ganz kurz noch Werbung. Mein wunderbarer Werbepartner Duja und Carmen, die schon etwas länger zuhören, die kennen natürlich dieses Familienunternehmen aus der Pfalz, das Hautpflege mit Achtsamkeitsübungen verbindet und das eben sagt, Selbstliebe ist Achtsamkeit und ist auch Hautpflege und deine Haut ist das Spiegelbild deiner Seele und wenn es deiner Seele gut geht, dann geht es auch deiner Haut gut. Und deswegen hat Duja und Carmen wunderbare Hautpflegeprodukte auf den Markt gebracht mit dem Rosenquarzstein auch als Kraft der Selbstliebe, dieser wunderbare rosa Stein, der in den Produkten enthalten ist. Und was ich sehr liebe, sind diese Achtsamkeitskarten, die auch bei Duja und Carmen im Onlineshop zu kaufen sind. Ich mag ja Karten sowieso, ihr wisst es ja, ich lege ja auch Karten. Auch noch hier Werbung in der Werbung, für mich in eigener Sache. Natürlich könnt ihr mich auch kontaktieren und mit mir einen individuellen Termin für eine Kartenlegung vereinbaren. Und diese Achtsamkeitskarten von Duja und Carmen, die nehme ich zum Beispiel immer im Bad, passend zu meiner Hautpflege und ziehe dann eine Karte, stell sie so an den Spiegel und dann habe ich diesen Spruch immer im Auge und der erinnert mich eben dann auch an achtsame Momente. Und jetzt, ich mische hier schon mal, vielleicht hört ihr es ein bisschen rascheln, diese Karten, denn ich möchte noch, bevor es losgeht mit der Folge, noch eine Karte gerne ziehen. Was habe ich denn da? Ich vergebe mir und schenke mir damit Freiheit. Große Worte, ich vergebe mir, ja, weil wir uns ja oft auch nicht so richtig wertschätzend behandeln, vielleicht sogar abschätzig und hier ist es dann auch Selbstvergebung. Auf der Rückseite dieser Karten steht dann auch immer noch eine kleine Erklärung, wie du mit diesem Satz dann weiter verfahren kannst. Selbstvergebung ist ein wichtiger Schritt, um inneren Frieden zu erlangen und sich von negativen Emotionen und Gedanken zu befreien. Es bedeutet, dass du dich selbst akzeptierst und liebst, auch wenn du Fehler machst oder auch in der Vergangenheit Dinge getan hast, die du bereust. Indem du dir selbst vergibst, kannst du dich von Schuldgefühlen, Scham und Selbstvorwürfen befreien und wieder mehr Frieden und Gelassenheit im eigenen Leben finden. Und wenn du gerne bei Duja und Carmen auch was kaufen möchtest, was ausprobieren möchtest für deine Hautpflege oder eben auch solche Achtsamkeitskarten kaufen möchtest, kannst du den Code NINASMAGIE10 anwenden. Ninas Magie zusammengeschrieben und direkt dahinter die 10. NINASMAGIE10. Dann bekommst du 10% Rabatt auf deine Bestellung. Und was ganz, ganz fair und wunderbar ist bei Duja und Carmen, du kannst die Produkte, wenn du die das erste Mal bestellst, diese Hautpflegeprodukte 40 Tage lang unverbindlich kostenfrei ausprobieren. Wenn du dann nach diesen 40 Tagen sagst, oh, das ist nichts für mich, dann kannst du die zurückschicken. Natürlich auch die angebrochene Packung, weil ja, du wolltest es ja, solltest es ja auch ausprobieren. Und das finde ich sehr fair. Also damit kannst du nichts verkehrt machen. Erstmal ausprobieren, wie es für dich und deine Haut auch gut ist, ob du das verträgst, ob du damit auch den Erfolg hast, den du dir auch erhofft hast. Und dann kannst du das gegebenenfalls nach 40 Tagen dann zurückgeben. Also die sind da sehr fair. Deswegen probier's aus, bestell's dir gerne mit dem Code NINASMAGIE10. Werbung Ende. Ja, jetzt blüht sie wieder. Die Hasel ist nämlich der Vorbote des Frühlings. Die Blüten, die gibt es in männlich. Und zwar sind es diese gelb hängenden Kätzchen und es gibt sie in weiblich. Das sind diese ganz mini kleinen Knospen mit so einer tiefroten Narbe, nennt sich das, das oben, was so ein bisschen dann rötlich erscheint. Und männliche und weibliche Blüten sind an einer Pflanze, das heißt, es ist einhäusig. Und Nüsse gibt es dann ab September. Aber die fressen ja gerne die Eichhörnchen weg. Also Nüsse zu ernten ist auch ein bisschen tricky. Aber jetzt, wie gesagt, blüht es gerade und das bedeutet, jetzt wird es bald Frühling. Es ist ja jetzt auch schon März. Und mein Papa hat immer gesagt, dann haben wir es bald geschafft. Weil wenn dann auch der Frühlingsanfang ist, am 22. März oder am 20., ich weiß es gar nicht auswendig jetzt, ich glaube am 20. sogar schon, da sind dann auch bald die Tage wieder länger als die Nächte. Und das ist doch eine schöne Botschaft dieser Hasel. Natürlich nicht so für die, die allergisch sind, die jetzt vielleicht schon niesen und schnupfen müssen. Und die Haselnuss gehört auch zu den Birkengewächsen der Familie der Betulaceae. Also ja, insofern, es tut mir leid, wenn ihr allergisch seid. Und sie wächst vor allen Dingen eigentlich praktisch überall in lichten Wäldern, an Waldrändern, an Feldhecken, in Europa verteilt, sogar Kleinasien und im Kaukasus findet man den Haselstrauch, der dann durchaus auch bis 5 Meter hoch werden kann und auch zum Baum erwachsen kann und dann auch einen stattlichen Durchmesser vom Stamm so circa 20 cm haben kann und auch mal die 100 Jahre alt wird. Also das ist ja eigentlich auch schon eine schöne Sache bei dieser Haselnuss. Und weil es ja auch bald jetzt Frühling wird und bald alles wieder grünt und blüht, nicht nur die Hasel, sondern auch andere Gewächse, fängt bei mir auch wieder die Waldbadensaison an. Also auch hier wieder ein bisschen Eigenwerbung. Wer in Mannheim und Umgebung wohnt und mit mir mal Waldbaden möchte und auch ein paar Kräuter und Pflanzen näher kennenlernen möchte beim Waldbaden und nicht nur diese achtsame Entspannung genießen möchte, sondern auch einiges Wissenswerte erfahren möchte, der darf gerne bei mir Schnupperworkshops buchen oder auch solo oder Waldbaden zu zweit. Da könnt ihr auch bei mir auf der Webseite schauen und Samstag, den 22. März, ist dann auch das erste Saisonauftakt Schnupperwaldbaden, yeah! Weil natürlich, sobald Frühlingsanfang ist, gehen wir wieder raus in die Wälder, auch wenn noch nicht so viel blüht. Ja, die Nüsse. Was ich total interessant finde und was ich jetzt auch gelesen habe bei der Recherche, dass eine Haselpflanze, also dieser Haselstrauch, erst nach 10 Jahren überhaupt erst Nüsse trägt. Also der wächst 10 Jahre lang, bevor er dann überhaupt diese Früchte, sprich die Nüsse, dann auch trägt und die man dann auch ernten kann. Haselnüsse sind schon wirklich seit Jahrtausenden eine super wichtige Nährstoffquelle der Menschen, denn die Nüsse enthalten viel Fett, was natürlich auch gut ist, kalorienreich über den Winter zu kommen, ne, wenn man dann im Herbst, die werden ja im Herbst geerntet, die Nüsse, und dann war man froh, wenn man über den Winter dann gute, kalorienreiche Nahrung hatte, also sprich, sie haben viel Fett, Eiweiß, die haben Mineralien, die haben B-Vitamine, Vitamin E, Spurenelemente, zum Beispiel wie Calcium, auch super wichtig, Eisen, ja, sehr wichtig, Phosphor, Kalium, also für einen gesunden Stoffwechsel super geeignet. Also ich persönlich liebe ja Haselnüsse sehr. Ich mache die auch immer gerne in mein Müsli oder esse die auch gern so. Also wirklich verschiedene Arten von Nüssen. Ich esse ja auch kein Fleisch und gucke dann, dass ich natürlich immer Nüsse in meine Ernährung mit einbaue, also jetzt abgesehen von Linsen und Bohnen und so weiter natürlich, aber wir haben es ja jetzt hier von der Haselnuss. Aber nicht nur die Nüsse sind wertvoll und auch essbar, sondern auch die Blätter des Haselnussstrauchs. Vor allen Dingen jetzt müsst ihr mal drauf achten, also die Blüten sind ja jetzt schon, bevor überhaupt Blätter rauskommen. Und wenn jetzt dann demnächst dann auch so ganz feine grüne Blättchen aus den Knospen raustreiben, dann könnt ihr die auch ernten. Natürlich da wieder Achtung aufpassen, nicht alles abernten, dass die arme Pflanze dann keine Blätter mehr hat und keine Photosynthese mehr betreiben kann. Also natürlich achtsam sammeln, das ist klar. Aber da könnt ihr dann auch diese ganz frischen, die gerade frisch aus der Knospe entsprungen sind, die könnt ihr zum Beispiel unters Blattgemüse wie Spinat oder sowas mischen, könnt ihr auch essen. Also die sind wirklich essbar und auch gut für euren Stoffwechsel. Und wenn die Blätter auch etwas größer sind, könnt ihr die auch ernten und trocknen und daraus einen Tee kochen. Es ist immer so eine Regel, 1 bis 2 Teelöffel pro Tasse, je nachdem, wie stark ihr das haben wollt. Und das Wasser kann heiß, also siedend heiß sein, jetzt vielleicht nicht mehr kochend, dass alles zerstört wird, aber die Blätter vertragen schon Hitze und dann so 10 Minuten ziehen lassen und dann so über den Tag verteilt 2 bis 3 Tassen ist jetzt gerade super. Zum Frühlingsanfang, wenn man im Frühling ein bisschen den Winter loswerden will, ist das an sich auch sehr gut für eine Blutreinigung, für die Ankurbelung des Stoffwechsels und auch dank der Gerbstoffe, die in den Blättern enthalten sind, auch entzündungshemmend, zum Beispiel für die Schleimhaut oder Hautentzündungen. Also wenn ihr zum Beispiel in der Mundschleimhaut so Entzündungen habt, könnt ihr mit diesem Tee gurgeln oder ihr könnt eine Auflage machen und auf die Haut legen, wenn ihr auf der Haut eine Entzündung habt. Und insgesamt sind die Gerbstoffe adstringierend, sprich zusammenziehend und auch dadurch entzündungshemmend, denn die dichten die Kapillaren, das sind diese ganz kleinen Blutgefäße, ab und eben auch die Schleimhautmembran. Und das ist dann so abgedichtet und dann können die Bakterien nicht mehr so gut da reinkommen und deswegen nennt man es auch keimhemmend. Ist eben dann auch gut bei Wunden, dass die Wunden sich nicht entzünden, weil da keine Keime reinkommen. Lindert auch Juckreiz, wenn ihr da eine Auflage macht. Also insgesamt eine sehr gute Sache, diese Haselnuss in der Heilkunde. Und sogar die Kätzchen, die ihr jetzt ja ernten könnt, wenn ihr das jetzt beobachtet, die wachsen ja jetzt raus, diese Blüten, die könnt ihr auch als Tee verarbeiten. Und der soll sehr schweißtreibend sein und dann eben auch gut bei Erkältungen oder so fiebrigen Erkältungen sein. Ich habe auch gelesen, das habe ich jetzt allerdings noch nicht so ausprobiert, dass man auch die Rinde von dem Haselnussstrauch nutzen kann für auch eine Art Fiebertee. Das kenne ich von der Weidenrinde. Also Rinden an sich werden dann wohl auch für Fiebersenkung benutzt. Also hier wird alles genutzt von der Pflanze, die Rinde, die Blüten und die Blätter. Die mythologische Bedeutung. ist natürlich auch super interessant, jetzt abgesehen von der medizinischen Heilwirkung ist diese mythologische Bedeutung sehr, sehr vielseitig. Also da gibt es so viel dazu. Da musste ich mich dann etwas bremsen, dass ich nicht zu viel erzähle, weil das wird dann irgendwann ausufernd oder reicht dann noch für eine zweite Folge. Schon in der Antike hat es Hermes benutzt, der Götterbote, der auch selber ein Gott war und ein Bote der anderen Götter. Das soll wohl auch ein Haselnussstab gewesen sein, den er da benutzt hat. Und vielleicht kennt ihr dieses Symbol des Caduceus-Stabes. Das ist dieser Hermes-Stab. Das ist ein Stab, um den winden sich zwei Schlangen und oben hat er so zwei Flügel, also so rechts und links stehen also die Flügel ab. Und das ist ein Stab des Friedens und der Verhandlungen und des Handels an sich, weil das ist als Friedensbotschaft oder als Verhandlung so halt, wir wollen nicht schießen, wir wollen friedlich verhandeln. Und Hermes als Bote hat sich damit dann auch die Immunität verschafft. Wenn er irgendwo hingereist ist, dann hat er diesen Caduceus-Stab gehabt, damit man erkennt, Achtung, das ist ein Bote, der möchte handeln, der möchte Frieden, den sollten wir vielleicht nicht jetzt gerade bekämpfen. Und der Gott Hermes, der hat auch die Möglichkeit, aufgrund seines Botschafts-Immunitäts-Jobs, wenn man das so ganz salopp ausdrückt, hatte er auch die Möglichkeit, überall hinzureisen. Also auch in die jenseitige Welt, in die Unterwelt, in die Welt, wo vielleicht dann auch selbst andere Götter nicht so leicht hinkommen oder eben nicht wieder so leicht zurückkommen. Und da konnte aber Hermes sich überall bewegen, dank auch dieses Zauberstabes. Übrigens, der Äskulapstab ist auch so ähnlich. Also der ist ein Stab, der um den sich eine Schlange windet und der dem Heilgott Asklepios Äskulap zugeordnet ist, auch aus der griechischen Antike. Im römisch-lateinischen heißt es eben Äskulap, in der griechischen Antike Asklepios. Und das war ein Heilgott, der in dem Tempel dann Schlangen gehalten hat und die Schlangen dann auch die Heilwirkung vor allen Dingen produziert haben und oder eben unterstützt haben. Bei Hermes war das so, da geht es die Geschichte, dass er zwei streitende Schlangen mit diesem Stab befriedigt hat und getrennt hat und sie haben sich daraufhin dann um diesen Stab gewunden und sind jetzt dann eben nicht mehr die kämpfenden, sondern die friedlichen Schlangen. Also ihr seht, ein Friedenssymbol. In der germanischen Mythologie, das was so in unseren Breiten war, da war die Hasel ein heiliger Baum, der nicht gefällt werden durfte, der ein Symbol war für die ewige Erneuerung des Lebens. Es gab ja bei den Germanen diese Tings, also diese, kennt vielleicht auch noch hier zu Tingstätten, der Ting, das war eine Versammlung, ein Treffpunkt für die freien Männer, die entschieden haben über wichtige Dinge wie, was tun wir zusammen, Krieg führen, Frieden halten, Urteile fällen, Verurteilungen auch aussprechen. Da haben sich eben auf diesem Ting die Männer getroffen und um das Böse abzuhalten und sicher und beschützt zu sein, wurden auch um diese Tingstätte Haselstecken in die Erde gesteckt, wie so als Zaun, damit eben der Schutz dieser Stätte gewährleistet ist. Es gab auch in dieser germanischen Mythologie einen Gott, der Donnergott Dona, wird er genannt. In der nordischen Mythologie ist der entsprechend Thor, vielleicht ist der ein bisschen mehr bekannt, aber Dona, die germanische Entsprechung. Und diesem Dona, diesem Donnergott, war der Haselstrauch heilig. Und deswegen hat man auch früher geglaubt, dass die Hasel oder der Haselstrauch vor Blitzschlag schützt, weil eben dieser Donnergott der nicht, denke ich mir, die eigene Hasel zerstören wollte durch einen Blitzeinschlag, weil, wie gesagt, die Pflanze war ihm heilig. Und dann hat man auch geglaubt, wenn man dann auch einen Haselstab in der Hand hält und bei Gewitter unterwegs ist, ist man auch geschützt vor diesem Blitzschlag. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat bei den Leuten, aber man hat es geglaubt, dass es eben diese Schutzwirkung besitzt. Dann hat es natürlich auch noch eine schamanische Bedeutung. Der Schamane mit dem Haselstab, vor allen Dingen auch als Wanderstab. Der Schamane, der ein Grenzgänger sein konnte in die jenseitigen Welten, in Anderswelten. So ähnlich wie auch Hermes, der ja auch immer zwischen den Welten gewandert ist und da unbeschadet durchkommen konnte. So konnten auch Schamanen diese schamanischen Reisen unternehmen, wo sie dann auch teilweise vielleicht auch Astralreisen oder so unternommen haben und ihren Geist geöffnet haben, um dann auch Welten jenseits unserer lebenden Welt in von anderen Wesen und vielleicht auch eben von Toten, von jenseitigen Welten dann auch, die besuchen konnten, dahin reisen konnten, auch mit Hilfe des Haselstabes, der dann auch ein Schutz war, damit die wieder auch zurückkommen können und damit die überhaupt aber auch Zugang haben zu dieser jenseitigen Anderswelt. Ohne den Haselstab schwierig. Natürlich haben auch Hexen was damit zu tun. Wen wundert's? Ja klar, kommen Hexen vor. Vor allen Dingen ein gegabelter Haselstab war wie eine Wünschelrute. Also wenn ihr da so vorstellt, so ihr habt das da in der Hand und dann gabelt sich das da vorne. Und das kennt man ja so von Wünschelrutengängen. Und vor allen Dingen, warum macht man Wünschelrutengänge? Weil man irgendwas finden will. Wasseradern, aber auch Schätze. Und da wurde eben dann auch dieser Hasel dann auch diese Fähigkeit zugeordnet, als Wünschelrute zu funktionieren und dann auch Wasser und Schätze zu finden. Und das hat man natürlich auch geglaubt, dass das dann vor allem Hexen waren, die das gemacht haben, denn wenn die Hasel Wasser finden kann, dann hat die ein Gespür für Wasser. Also kann man auch Wasser beeinflussen. Und Hexen können dann mit Hilfe des Haselstabs das Wasser beeinflussen und damit auch das Wetter. Dass man vielleicht Stürme oder Regen herbeizaubern kann. Und das war natürlich wieder suspekt. Ja, also wenn die Hexen dann das Wasser oder das Wetter beeinflussen. Und deswegen hat man dann auch einen Brauch gehabt, dass man mit Haselruten dann auch Hexen oder potenzielle Hexen geschlagen hat, weil man dann geglaubt hat, die sind viel besser dadurch dann gefesselt und gebunden, als wenn man die jetzt in normale Ketten oder irgendwelche Fesseln dann bindet, sondern dass vor allen Dingen dann auch die Haselrute, dass der eigene Zauber wiederum die Hexe selber schlägt. So hat man das wohl geglaubt, wie auch immer. Also ich finde es immer sehr interessant, sich mit diesen alten Bräuchen zu beschäftigen. Wir sind ja jetzt beim Hexenschlagen gewesen und da muss man aufpassen, denn es gab auch einen Fruchtbarkeitszauber, wo man junge Frauen mit Haselrutenbesen geschlagen oder zumindest sanft berührt hat. Man wollte sie jetzt nicht so sehr verletzen, um dann mehr Fruchtbarkeit zu erwirken. Also das ist dann auch so zweischneidig. Will ich jetzt eine Hexe damit binden oder will ich die Frau oder auch damit die Hexe auch noch mit Fruchtbarkeit segnen? Also das ist dann auch wieder je nachdem, was will man damit erreichen? Warum ist das so? Warum glaubt man, wenn man eine Frau mit einem Haselbesen schlägt, warum wird sie dann fruchtbarer? Weil man geglaubt hat, dass in diesen Haselruten die Ahnenseelen sitzen. Weil, wir haben es ja jetzt schon öfter gehört, dass es irgendwas mit dieser Jenseitswelt zu tun hat. Und dass man dann mit Hilfe dieser Hasel dann auch Kontakt zu dem Jenseitigen hat und deswegen auch zu den Ahnenseelen, die dann in der Haselrute oder in dem Haselstrauch sitzen und sich dann wieder in den Körper der Frau hineinbegeben können und eine Schwangerschaft verursachen können. Also dass die Ahnenseelen sich wieder verkörpern, um wieder geboren zu werden. So hat man das sich erklärt. Und dann gab es deswegen auch noch mehr Bräuche mit Hasel, und zwar überm Ehebett Haselaub aufgehängt, soll auch die Potenz steigern, und man hat dann auch, um die Fruchtbarkeit zu fördern und die Potenz zu steigern, auch Brautpaare mit Haselnüssen beworfen. Kann auch manchmal wehtun, juhu, aber das ist eben genau das gewesen. Haselnüsse, Fruchtbarkeit und gleichzeitig aber auch dieses sexuelle Begehren, mehr Potenz, mehr sexuelle Lust dann auch zu erzeugen. Ist ja dann auch, macht ja auch fruchtbarer, ne? Wenn man öfter kann, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man schwanger wird. Ja, und wenn wir dann uns ins Christentum begeben, könnt ihr euch schon vorstellen, Christentum, Kirche, sexuell. Schwierig, denn diese sexuelle Komponente war der Kirche dann nicht so sehr geheuer, und sie hat diesen Haselstrauch verbannt aus der Heilkunde und aus den Wäldern und hat gesagt, das ist nur wertloses Gehölz und das hat überhaupt keinen Heilzweck, weil es einfach doch zu viele sündige Gedanken dann wohl waren, die die Kirche nicht gutheißen konnte. Also wenn irgendwas um Sexualität und Potenz ging, nee, dann lieber nicht. Und deswegen hat man nur noch in der Volkskunde oder in der Hexenmagie, in der Hexenheilpflanzenkunde diese Haselnuss oder die Haselblätter dann überhaupt noch gekannt überliefert, dass die auch durchaus nützlich sind. Und unsere heutige Heilpflanzenkunde kann das ja auch bestätigen, was dann eben alles für wertvolle Inhaltsstoffe und wie gut die uns auch tut, egal als Blätter, als Tee, als Nüsse oder eben auch die Blüten. Ja, und wo es natürlich auch eine ganz große Rolle spielt, der Haselstrauch, ist im Märchen. Vor allen Dingen bei Aschenputtel. Ich rede jetzt von dem Grimm-Aschenputtel-Märchen und nicht von Disney. Disney-Aschenputtel, Cinderella hat da gibt es keine Haselnüsse mehr, weil das alles ersetzt worden durch Fee und Mäuse und Kürbisse und weiß ich nicht was alles. Also davon rede ich nicht, sondern ich rede von der überlieferten Märchenerzählung Aschenputtel, der Gebrüder Grimm. Und es gibt natürlich auch die Weihnachtsfilm-Märchen-Variante aus Tschechien. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, da kommt sogar im Titel vor, die Haselnüsse ganz speziell. Und das weiß ich nicht, vielleicht kennt ihr ja den Film. Ich kann mir vorstellen, dass 99%, die hier zuhören, wahrscheinlich auch den Film kennen und schon mehrfach angeschaut haben. Also bei uns ist er auch Weihnachtstradition und der Film ist ja auch schon über 50 Jahre alt. Und ja, ich habe es dieses Jahr geschafft und ich war letzte Woche in Moritzburg, der Drehort dieses Films, und da drin ist eine ganz süße Ausstellung mit Requisiten, aber auch mit den Originalkostümen aus dem Film. Also wirklich ganz, ganz toll. Und man kriegt so wieder den Vibe dieses Films, der einfach sehr, sehr schön ist. Und da wisst ihr ja, das ist diese drei Haselnüsse, die dann aber verzaubert sind und aus denen dann immer passende Kleidung kommt. Einmal zur Jagd und einmal zum Ball und dann ein Hochzeitskleid. Und das ist die magische Zahl 3, die es auch bei den Grimm-Märchen gibt. Ich werde euch jetzt nicht das ganze Märchen vorlesen. Das würde jetzt etwas den Rahmen sprengen, weil ich habe ja schon so viel erzählt, hier schon eine halbe Stunde lang. Also deswegen gibt es nur noch so, ich habe das Buch vor mir liegen, deswegen blätter ich da ein bisschen vom Mikro rum. Die Geschichte ist so bei Grimm, wenn ihr euch das mal wieder erinnern wollt, weil wir ja oft diese drei Haselnuss für Aschenbrödel oder die Disney-Variante im Kopf haben, um wieder zu gucken, was ist eigentlich diese Grimm-Variante? Da gibt es nämlich den Vater noch. Und die Mutter ist gestorben. Klar, sonst gäbe es ja keine Stiefmutter mit Stiefschwestern, aber der Vater lebt noch. Und der Vater, der fährt eines Tages in die Stadt oder auf die Messe, wie es so schön hier heißt in den Märchen, wo es eben auch einen Markt gibt. Und dann sagt er zu seinen Stieftöchtern, es sind ja zwei Stieftöchter bei Grimm und eben seine echte, richtige, wahre Tochter, die das Aschenputtel, sagt er dann, was soll ich euch mitbringen von der Stadt? Und dann sagen natürlich die beiden Stieftöchter, schöne Kleider, sagte die eine, Perlen und Edelsteine, die zweite. Aber du, Aschenputtel, sprach er, was willst du haben? Vater, das erste Reis, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht für mich ab. Und natürlich passiert es dann auf dem Rückweg. Er hat natürlich Kleider, Perlen und Edelsteine für die Stiefschwestern gekauft. Und auf dem Rückweg, als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Haus kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm und ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte den Reis darauf und weinte so sehr, dass die Tränen darauf niederfielen und es begossen. Es wuchs aber und ward ein schöner Baum. Hier sehen wir der Haselstrauch auf dem Grab der Mutter, die Ahnenwelt, das Jenseitige, die Kommunikation, die möglich ist zwischen den Lebenden und den Toten durch den Haselstrauch, wird hier auch deutlich in dem Märchen. Denn es passiert, dass ein Ball stattfinden soll, weil der Königssohn eine Braut gerne sich aussuchen möchte. Er soll, darf, kann heiraten und lädt dann alle passenden Jungfrauen des Landes ein, daran teilzunehmen an diesem Casting. Wer wird meine Ehefrau? Und klar, dass da alle mitmachen wollen, weil Königssohn bedeutet, ja, wenn ich den heirate, werde ich vielleicht auch bald mal Königin, also gehe ich doch mal hin. Aschenputtel darf aber nicht mit, aus bekannten Gründen. Die wollen natürlich nicht, dass das dreckige, schmutzige Aschenputtel mitgeht und sagen, nein, das geht nicht, das kannst du nicht, und geben ihr stattdessen auch noch eine Strafaufgabe, dass sie die Linsen aus der Asche lesen soll und während die anderen sich vergnügen auf dem Ball. Sie ruft die Täubchen herbei, die ihr helfen. Und während die Täubchen die Arbeit machen und die Linsen aus der Asche suchen, geht sie, das Aschenputtel eben, zum Grab ihrer Mutter und redet zum Haselbaum. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Und da warf ihm der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln. Dieser Vogel, der wird ja auch noch früher im Märchen erwähnt, der am Grab der Mutter auf dem Haselstrauch immer sitzt und da eigentlich wohnt, das ist der Seelenvogel, das ist die Seele der Mutter, die auf dem Haselstrauch sich verkörpern kann, weil dieser Hasel die Möglichkeit bietet, dass die Ahnenwelt mit der Welt der Lebenden verbunden sein kann. Und dieser Zauberspruch ist nötig. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Gold wie die Sonne, silbern wie der Mond und die zarten Pantöffelchen. Sie geht zum Ball damit und tanzt nur mit dem Prinzen, weil der Prinz nur mit ihr tanzen will, weil er sie so schön findet. Und Aschenputtel will aber rechtzeitig wieder daheim sein, bevor ihre Family nach Hause kommt, weil sie soll ja nicht erwischt werden, dass sie irgendwie auswärts war, sondern sie will es ja geheim halten, dass sie da feiern war. Also geht sie rechtzeitig wieder weg. Der Prinz rennt ihr natürlich nach. Sagt, wo rennst du denn hin? Bitte bleib bei mir. Und sie rennt weg und bei denen auf dem Hof geht sie ins Taubenhaus und der Königssohn sieht es, dass sie im Taubenhaus oben sitzt, und als dann der Vater mit der Familie wieder nach Hause kommt vom Ball, sagt der Prinz, ich möchte gerne, dass ihr das Taubenhaus hier zusammenschlagt, denn da oben, da sitzt da eine Frau, die habe ich verfolgt und die will ich haben. Und der Vater so, hä? dass es Aschenputtel ist, keine Ahnung. Und was tut er? Es ist ja auch schließlich der Königssohn. Er zerschlägt dieses Taubenhaus. Ich sage nur, die armen Tauben haben jetzt kein Haus mehr. Aber Aschenputtel ist natürlich schon längst auf der anderen Seite wieder runter, hat sich in die Asche gelegt, alles ganz unauffällig. Man merkt gar nicht, dass sie weg war. Also keinen Verdacht. Zweiter Abend, das Fest dauert magische 3 Tage, immer die magische 3 im Märchen, also auch hier 3 Tage. Am zweiten Tag wieder dasselbe Spielchen, die Tauben machen die Arbeit, Aschenputtel geht ans Grab der Mutter und bittet wieder, Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich und auch hier wieder ein noch prächtigeres Kleid. Und natürlich tanzt nur der Prinz mit ihr und hat sie mittlerweile sowieso schon zur Braut erkoren und möchte sie dann auch gerne behalten. Sie rennt aber wieder weg und geht diesmal flink, wie es hier steht, wie ein Eichhörnchen in die Äste des Birnbaums vor dem Hof. Der Vater mit der Familie kommt wieder heim. Der Königssohn sagt zum Vater, da oben im Birnbaum, da sitzt die Frau, die ich haben will. Also, was müsst ihr jetzt machen? Da kommt keiner hoch. Also, Birnbaum fällen. Was macht der Vater? Er fällt den Birnbaum. Auch hier wieder, armer Birnbaum. Der interessanterweise auch für die Frauen für Fruchtbarkeit steht. Also nur so nebenbei, so als Symbolik. Und aber klar, wir wissen, das Aschenputtel ist auch schon längst nicht mehr in diesem Birnbaum. Dritter Tag, selbes Spielchen. Aschenputtel kommt wieder, ausgestattet von dem Ahnenvogel mit den wunderschönsten Klamotten zum Ball. Und diesmal ist der Prinz aber schlau gewesen, hat gesagt, so diesmal entkommt sie mir nicht. Ich habe die Treppe mit Pech bestreichen lassen und jetzt wird sie darin stecken bleiben. Passiert auch, sie rennt weg. Und der berühmte Schuh bleibt kleben im Pech, und zwar der linke Pantoffel, wie es hier steht, bei dem Märchen. Und er ist so klein und zierlich und golden und ist ungewöhnlich klein, so dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es anderen Frauen passt am Fuß, außer der Auserwählten. Der Schuh steht übrigens auch für Beständigkeit und Erdung. So als Symbol ist auch wieder sehr interessant. Und dann gibt es etwas die brutale, blutige Geschichte. Die älteste Schwester, die zieht dann diesen Schuh an, und weil sie ja unbedingt Königin sein will und den Prinzen heiraten will. Und dann haut sie sich die große Zehe ab, damit sie in diesen linken Schuh reinkommt. Der Prinz reitet mit ihr davon. Happy End? Nein, denn sie kommen genau bis zum Haselstrauch. Hier, Achtung, wieder der Haselstrauch. Sie kommen genau bis zum Haselstrauch und dann sitzen da 2 Tauben im Haselbäumchen und rufen die berühmten Worte: Ruckidikuck, Ruckidikuck, Blut ist im Schuck. Der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Und der Prinz so, ach du Schande, da blutet es ja ganz heftig, das kann nicht die richtige sein, da ist irgendwas verkehrt. Wieder zurück. Die andere Schwester zieht diesen Schuh an, diesen linken Pantoffel, der mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen blutig ist, und merkt, ich passe da auch nicht rein, also ab mit der Ferse, reinquetschen. Der Prinz reitet mit ihr davon. Happy End? Nein, denn sie kommen auch genau wieder nur bis zum Haselstrauch. Da sitzen dann wieder die 2 Täubchen und sagen wieder ihr Sprüchlein, Ruckidikuck, dass wieder auch Blut im Schuh ist. Und auch hier merkt der Prinz dann, oh, das ist wohl auch nicht die richtige. Dann mittlerweile mit einem sehr blutigen Schuh kommt er zurück und sagt dann, habt ihr denn nicht noch irgend so eine junge Frau, die vielleicht dieser Schuh passen könnte? Und nach hin und her und nach sich etwas winden, weil die Mutter natürlich das nicht will. Und ja, es ist Aschenputtel. Ja, okay. Also Aschenputtel kommt, zieht diesen Schuh an, der natürlich wie angegossen passt. Und sie reiten davon. Und ja, Happy End. Denn die Täubchen, wenn sie jetzt wieder am Haselbaum vorbeikommen, haben nichts dagegen und sagen, kein Blut ist im Schuh. Der Schuh ist nicht zu klein. Die rechte Braut, die führt er heim. Und das Happy End gibt's für die beiden dann. Sie heiraten und die 2 Täubchen, die immer schön am Haselbäumchen aufgepasst haben, dass da auch nicht die verkehrten Bräute vorbeireiten, haben dann auch noch den zwei Schwestern die Augen ausgepickt aus Strafe. Juhu, dann noch ein etwas blutiges Ende hier gefunden, nicht nur Blut im Schuh, juhu. Also ihr seht, die Hasel, der Haselstrauch, die Haselnüsse haben einfach sehr viel Magie in sich, die wir auch durchaus für uns nutzen können. Probiert es gern mal aus, wenn ihr nicht allergisch seid und ein bisschen Haselblätter oder Haselblüten zur Frühjahrskur oder einfach nur zum Genießen, dass jetzt bald der Frühling da ist und die Tage wieder länger als die Nächte werden. Ich wünsche euch einen wunderbaren Märzanfang, einen wunderbaren Vorfrühling und vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und dann sehen wir uns vielleicht auch bald im Wald beim Waldbaden oder wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Das war Ninas Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.